Wir haben ja heute eigentlich den Inbegriff von Weihnacht. Oder? Das ist doch genau das, was wir uns vorstellen. Am Weihnachtsmorgen schneit es. Und die Bäume sind weiss, Tannenschnee behangen und alles versinkt in so einer wunderbaren Stimmung. Und dabei vergessen wir, dass es eigentlich dort, wo Weihnachten passiert ist, vermutlich mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht eine Schneeflocke gehabt hat. Aber wir verbinden das mit Weihnacht. Und da können wir dann so, das bringt uns so in eine Stimmung von Gemütlichkeit, Annehmlichkeit, Geborgenheit. Und das täuscht uns dann gern darüber hinweg, dass für Maria und für den Josef die Weihnacht gar nicht so Gemütliches, Unterholsames war, sondern absolut anstrengende Zeit in jeder Hinsicht. Und die strenge Zeit, die hat nicht nur 4 Wochen vor der Weihnacht angefangen, wie das bei uns ist, wo man alles muss planen und machen, sondern die Zeit, die hat schon 8 bis 9 Monate angefangen. Und zwar ist das dann knallhart gekommen. Man kann das ein bisschen nachvollziehen im Stammbaum, wo wir das letzte Mal schon angeschaut haben, im Matthäus-Evangelium, da lesen wir ja, heisst immer, Assur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte und so weiter und so weiter. So geht das weiter. Und auf einmal wird der ganz monotone Klang verlassen und dann lesen wir, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heisst Christus. Ist Ihnen das aufgefallen, was da steht? Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also der Josef hat mit der Zeugung von Jesus gar nichts zu tun. Er ist nur der Mann von der Frau, die Jesus geboren hat. Er ist nicht der, der es gezeugt hat. Ich weiss, vielen ist das völlig klar. Man muss sich das mal vorstellen. Er erscheint in dem Stammbaum als der Mann von der Frau. Das ist ja schön für die Frau. Die Frau leidet ja manchmal darunter, dass er die Frau vom Mann ist. Da ist es jetzt. Frau. Nein. Der Mann von der Frau. Gerade andersrum. Da steht die Frau im Zentrum. Es kommt darauf an, was sie geboren hat. Und nicht mehr der Erzeuger ist nicht der Josef. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heisst Christus. Und wie das genau ausgesehen hat, schauen wir heute Morgen miteinander an. Das wird 2 Verse weiter dann genauer ausgeführt. Ich lese da im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm oder gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu entlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das hat sie vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Gott ist transparent in seinem Handeln. So habe ich den Abschnitt überschrieben. Zuerst schauen wir mal ein bisschen an, was hätte können beim Josef sich abspielen in dieser Situation. Eben nicht 4 Wochen vor Weihnachten, sondern 8 bis 9 Monate schon vorher. Dann sehen wir, wie Gott aus dieser Situation raushilft und dann, was der Josef, wie er darauf reagiert. Der Josef hat sich sein Leben so überhaupt nie vorgestellt. Was ihm da jetzt begegnet, das hat er nicht einmal geträumt davon. Dass seine Maria, die er gewusst hat, eine einfache Frau, eine gottesfürchtige Frau, ihm muss zu Ohren kommen, dass sie in Erwartung ist. Das ist für ihn wahrscheinlich die grösste Katastrophe gewesen, nämlich in seinem ganzen Leben. Seine Maria ist in Erwartung und ein Kind über. Jetzt tiefst erschüttert er als rechtschaffener Mann. Er wird als gerecht, oder Luther übersetzt, als frommer Mann bezeichnet. Also einer, der es ganz ernst nimmt mit Gott. Einer, der so leben will, dass es Gott gefällt. Und gerade ihm stößt das zu. Sein Leben erleidet eine unvorhersehbare Bruchlandung. Völliger Tiefschlag. Verlobt sie zu jener Zeit, hat auch eine andere Bedeutung gehabt, als wir das heute pflegen. Verlobung ist rechtlich gesehen eigentlich an einer Ehe gleichgekommen. Darum wird auch, sehen wir immer, dass Josef gegenüber immer von seiner Frau geredet wird. Also verlobt sie ist ganz eine verbindliche Abmachung gewesen, ist eigentlich schon an einer Eheschliessung gleichgekommen. Und man hat dann eigentlich mit der Hochzeit hat man nur noch die Frau, die einem ja gehört und die einem schon anvertraut ist, heimgeholt. Darum heisst er da, er hat sie noch nicht heimgeholt, er war erst verlobt gewesen. Aber das ist rechtlich gesehen, ist das ganz verbindlich gewesen. Das heisst, wenn eine Frau oder auch ein Mann mit einer anderen, mit jemand anderem verkehrt ist, dann ist das rechtlich gesehen an einem Ehebruch gleichgekommen. Und auf der anderen Seite, trotzdem, dass die Verlobung so ganz schon als Ehe verstanden worden ist, unterscheidet sich die Verlobung in der damaligen Zeit ganz wesentlich von unserem verbreiteten Verständnis von der Verlobung, nämlich in Bezug von der Pflege von sexuellen Kontakt. Das ist in dieser Phase ein Tabu gewesen. Was bei uns ja heute nicht mehr selbstverständlich ist. Heute sagt man ja, verkündet man uns, man muss schon vor der Verlobung ja ausprobieren, ob es klappt. Das kann man nie ausprobieren, aber das kann ich vielleicht mal in einem anderen Zusammenhang ausführen. Das funktioniert also nicht. Und dann, wenn man verlobt ist und weiss, man heiratet, dann hat man den Eindruck, ja, dann kann man es ja sowieso machen, wir heiraten ja einen Weg. Und sogar unter Christen ist das nicht mehr so selbstverständlich, dass man auch in der Verlobungszeit sich Mühe gibt, ich betone, sich wenigstens Mühe gibt, auch in dem Bereich Enthaltung zu üben. Und dann kommt man auf die Idee und findet heraus, dass es in der Bibel gar keine klare Bibelstelle gibt, die sagt, man solle der voreheliche Verkehr sei verboten. Und tatsächlich, das gibt es nicht. Aber wissen Sie, vom Gesamtzusammenhang ist das eigentlich klar, die Bibel kennt gar keinen vorehelichen Verkehr. Das ist nämlich die Sache. Den gibt es gar nicht. Da haben wir exakt das Beispiel, dass der gar nicht gibt. Weil wenn jemand vorehelich verkehrt hat, dann ist es sofort in den gezwungen gewesen. Oder ist unter dem Aspekt, also müssen die Frau heiraten und die müssen miteinander heiraten, hat nur eine Ausnahmebestimmung gegeben. Oder es ist eine Todesstrafe angestanden, weil ein Ehebruch vorliegt. Aber das hat es gar nicht gegeben. Es ist gar nicht die Fragestellung, sondern es ist klar gewesen, und das sagt er auch deutlich, sie sind verlobt gewesen und von daher ist es völlig klar, dass sie gar keinen Geschlechtsverkehr hatten. Und darum ist am Josef völlig klar gewesen, dass Maria das Kind nicht von ihm haben kann. Sonst hätte er noch überlegen, ja, wem bin ich echt mit ihr zusammen gewesen und ist es echt von mir oder ist es echt nicht von mir? Das war für ihn gar kein Gedanke gewesen. Wieso auch? Da ist einfach nichts passiert. Sie haben sich sicher gern gehabt, aber da ist nichts passiert. Er hat sie nicht berührt. Es gibt also in der Bibel kein Vers direkt, wo uns vorehelichen Verkehr verbieten. Aber der ganze Zusammenhang zeigt, dass das einfach gar nicht gibt. Dass die Frage dort gar nicht gestellt wurde. Es war eigentlich klar gewesen, das kommt nicht in Frage und das ist etwas, was nicht passieren soll. Und uns wird heute eigentlich immer verkauft, auch den Jungen. Man muss es mal ausprobiert haben und das ist auch wichtig, dass man die Beziehung mal vorher ausprobiert hat. Und es ist gar nicht so einfach für unsere Jungen, mit dem umzugehen, muss man auch sehen. Auch die ganze Werbung und alles, auch nicht nur für die Jungen, auch für uns Eltern, ist das in dem Bereich auch nicht immer so einfach. Aber es ist sicher hilfreich, wenn wir uns da an das halten, was uns Gott auch in dieser Beziehung lehrt. Also, am Josef war es völlig klar gewesen, er kann in keinem Fall der Vater sein von dem Kind. Maria, seine Verlobte, und das ist seine Schlussfolgerung, hat nach jüdischem Recht die Ehe gebrochen und somit einen Tatbestand hervorgerufen, der nach jüdischem Gesetz Todesstrafe zur Folge hat. Das heisst, der Mann mit der, der sein Kind gezeugt hat, plus Maria, müssten jetzt gesteinigt werden. Jetzt hat das aber, ist das in Israel nicht immer praktiziert worden. Wir sehen das auch beim König David, der auch Ehe gebrochen hat und nicht getötet worden ist. Gott hat sich erbarmt, er hat nicht auf dem Gesetz bestanden. Und so hat auch Israel das nicht in dieser Form praktiziert. Und sie haben das auch nicht können praktizieren, weil sie das Recht nicht gehabt haben, Todesstrafe zu vollziehen, weil sie unter römischer Herrschaft gestanden sind. Und jetzt ist natürlich der Josef gezwungen zu überlegen, was mache ich. Müsst ihr euch mal vorstellen, der arme Mann, der sitzt da, seine Liebe ist zerbrochen, er lebt im Bewusstsein, meine zukünftige Frau oder meine jetzige Frau, die nach jüdischem Recht schon seine Frau ist, die er nur noch hätte heimholen müssen, ist schwanger von einem anderen Mann. Was mache ich jetzt? Eine Variante ist, dass er einen Rachefeldzug anzieht. Er hätte können gegen Maria ein öffentliches Gerichtsverfahren anpacken. Hätte sie können an den Pranger stellen, dass sie aller Öffentlichkeit einfach ihre Schande zur Schau gestellt wird. Das wäre eine Variante gewesen. Und eine andere Variante ist, dass er Maria unter zwei Zeugen ein Entlastungsschreiben übergibt. Praktisch ein Scheidebrief und sagt, Maria, unter diesen zwei Zeugen gebe dich jetzt offiziell frei und somit hast du die Freiheit, mit dem Mann zu heiraten, den du als Kind von dem hast. Das sind die zwei Varianten gewesen. Und der Josef hat sich entschlossen, Maria nicht an den Pranger zu stellen, in dem kleinen Dörfli Nazareth, wo jeder andere kennt, sondern hat sich entschlossen, sie heimlich zu entlassen. Das auch ein bisschen unter dem Dach zu halten. Dass die Maria nicht am Pranger gestellt wird. Und mit Schande muss weiterleben. Es kann manchmal falsch verstanden werden. In der Luther-Übersetzung heisst es zum Beispiel, dass er sie heimlich hat wollen verlassen. Das ist meines Erachtens nicht eine korrekte Übersetzung, nicht korrekt vom Verständnis her. Er hat sie nicht in dem Sinn verlassen, dass er die Flucht ergreifen und aus Nazareth rausgehen, sondern das ist eigentlich angebunden an die jüdische Verhaltensweise, dass ein Mann seine Frau hat können entlassen, ein Entlassungsschreiben geben und dann ist die Frau frei gewesen. Und das hat er eigentlich machen, eine Art Entscheidebrief. Gemütsverfassung vom Josef war da sicher nicht sehr hoch gewesen. Er hat Maria gern gehabt und er hat sie so gern gehabt, dass er auch dort, wo sie ihn eigentlich zu tief verletzt hat, das ist eine tiefe Verletzung gegenüber einem Partner, sei es einem Mann oder Frau, wenn so etwas passiert, hat er doch sich entschlossen, nicht einen Rachefeldzug anzuzetteln, sondern hat sich entschlossen, die Sache möglichst so zu regeln, dass Maria möglichst wenig Schaden davon trägt. Das zeigt auch etwas von seinem Charakter, von dem Mann. Bestimmt würde es uns nicht anders gehen, wie am Josefs Gang ist. Wir werden auch erschüttert, wenn uns so etwas zustossen würde. Aber so kann es einem gehen, wenn Gott handelt. Das ist interessant. Gott hat das am Josef zugetraut. Und oft ist es so, dass wenn Gott handelt, Menschen in fast unvorstellbare Schwierigkeiten hineinkommen. Menschen, wo man würde denken, ja, aber die sind doch gottesfürchtig. Die haben doch Jesus gern. Warum passiert es gerade denen? Aber wenn Gott handelt, so passieren manchmal Sachen, die wir gar nicht verstehen können, die sehr außergewöhnlich sind und die zum Teil sogar sehr anstößig wirken. Das ist schon Mose so gegangen. Stellen Sie sich vor, die Situation, wo der Mose auf Ägypten geschickt wird, um das Volk zu befreien. Und dann sagt er noch Gott, nein, schick doch einen anderen. Ich kann das nicht. Und Gott sagt, du gehst. Und er geht. Er geht von der Pharao, er geht zum Volk. Das Volk sagt, mal ist gut, dass wir ihn befreien. Dann geht er zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und nachher passiert es, dass das Volk noch viel stärker unterdrückt wird und noch viel mehr muss leiden als vorher. Und dann sagen sie, warum bist du überhaupt gekommen? Du hast unser Joch noch stärker gemacht. Wir steinigen dich. Sie wollten Mose umbringen. Und der Mose hat die Welt nicht mehr verstanden und sagt Gott, ja Herr, warum hast du mich überhaupt da hingeschickt? Es ist noch alles noch schlimmer als überhaupt vorher war. Was soll denn das? Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Gott hat gesagt, warte, es kommt anders. Mit grosser Macht werde ich das Volk rausführen. Aber auch da, wenn Gott handelt, dann bringt er oft die Menschen, mit denen er handelt, oft ganz persönlich in eine grosse Not. Sie wissen immer gar nicht, was ihnen geschieht. Erst im Verlauf von dem, was passiert, steht ihnen Gott bei und macht transparent, was passiert. So kann das auch uns heute gehen, da geht vielen so. Die Jungfrauengeburt ist ja sehr umstritten. Und wenn das jemand hört, sagt er, ja, das ist eben so ein Märchen von den Christen. Die Kirche hält zum Teil noch ein bisschen an dem Dogma fest. Die andere ist das nicht so wichtig. Dass eine Frau schwanger wird, ist nur möglich, wenn sie mit einem Mann verkehrt. Und so verabschiedet sie sich vom christlichen Glauben und sagt, das kann man gar nicht ernst nehmen. Aber eben, Gott ist Gott. Der Schöpfer vom Himmel und von der Erde ist eben ein Gott, der zu jeder Zeit, wenn und wie er will, handeln kann. Und es ist für ihn überhaupt kein Problem, dass er von einer Jungfrau ein Kind zeugen lässt, zumal es dann um seinen eigenen Sohn geht. Das hat übrigens auch der Josef gewusst. Er hat das gekannt, dass das Gott wird machen. Aber was der Josef nicht gewusst hat, ist, dass er in das ganze Handeln einbezogen ist. Er hat keine Ahnung davon. Und Gott hat jetzt die Not vom Josef gesehen. Er hat ihn nicht einfach hängen lassen und gesagt, ja, der hat halt keinen Durchblick. Und wenn er genug fromm und genug gerecht wäre, dann würde er es sowieso erkennen. Er hat verstanden, dass der Josef eine gute Schlussfolgerung gezogen hat und hat die verstanden, Maria hat Ehebruch begangen. Ist im Josef gar keine andere Schlussfolgerung übrig geblieben. Mit was für einem Gedanken hätte er auf die Idee kommen, dass seine Maria aus armen Verhältnis kommt, Mutter vom Messias sein soll? Also das ist ja unvorstellbar, dass er jetzt auf die Idee kommen. Dann müssen wir sagen, also dann wäre wahrscheinlich irgendwo den grössten Wahnsinn gehabt. Wenn ich denke, ah ja genau, ich also denke, Gott wird mich auserwählen. Da haben wir keinem Gedanken überhaupt das gedacht. Das ist gar nicht sein Denken, warum soll er in das Handeln Gottes, wo ganz Israel darauf wartet, seit Jahren und Jahrhunderten auf der Lösung, warum soll gerade er als einfacher Zimmermann in Nazareth, an einem Ort, wo man ja heute noch forscht, ob es das überhaupt gegeben hat und festgestellt hat, es hat es gegeben, aber es war völlig unbedeutend gewesen. Er in Nazareth soll praktisch Adoptivvater vom Messias werden. Aber wenn Gott handelt, so lässt er Menschen nicht im Stich. Er spielt nicht mit Menschen. Gott spielt nie mit Menschen. Und schon gar nicht mit denen, die in seinem Auftrag stehen und die in seinen Auftrag hineinnimmt. Er hilft ihnen zu verstehen, was passiert. Auch wenn die Umwelt rundherum das nicht versteht, aber ihnen hilft es zu verstehen, das sehen wir bei allen Propheten, sieht man auch bei Mose, Gott hat ihm immer wieder geholfen, dass er verstanden hat, was er für einen Auftrag hat, auch wenn das ganze Volk ihn hat wollen steinigen. Oder auch an Paulus, der kann sagen, ich kann es nicht lassen, das Evangelium zu verkünden. Ich kann es nicht lassen. Obwohl ich immer wieder Schläge bekomme, aber ich kann es nicht lassen. Ich kenne meinen Auftrag. Ich weiß, für was das mich Gott eingesetzt hat. Er lässt seine Boten nicht im Stich und so kommt im Traum, und das passiert noch oft, dass Gott im Traum redet. Im Traum kommt ein Engel zum Josef und sagt dem Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Josef, du tust dich nicht versündigen, wenn du die Frau, deine Frau heimholst und sie heiratest, also das vollziehst, was auf Verlobung folgt, denn das Kind, das sie trägt, ist nicht von einem anderen Mann, sondern das Kind, das sie trägt, ist von Gott. Und sie wird einen Sohn bekommen, gebären, und dem sollst du den Namen Jesus geben, das Vorrecht war vom Vater, am Sohn den Namen zu geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein Sohn wird er gebären und er soll ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet Heil, Gott heilt, Gott rettet. Und er bezieht sich, die Rettung bezieht sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern auch wie das der Johannes sieht, wo er Jesus sieht, laufen, sagt, schaut, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wer das Problem der Sünde will lösen, der kann das nur lösen in Beziehung zu Jesus. Gott sagt nicht einfach grundlos etwas, sondern er macht deutlich, das, was da geschieht, das war vor über 700 Jahren schon vorangekündigt gewesen. Er erinnerte Josef an ein Prophetenwort, dass er verstehen kann, was da jetzt mit seiner Maria passiert. Er sagt, siehe, da steht im Jesaja, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Das ist wahrscheinlich das überzeugende Argument gewesen für den Josef, dass er begriffen hat, was jetzt da passiert. Das passiert von Gott her und das ist eine Erfüllung von dem, was er schon lange vorausgesagt hat. Wir sehen das Grundprinzip ganz deutlich, wo die Bibel aufzeigt wird, auch beim Amos. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbart denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Also Gott tut nichts, ohne dass es mit denen, die er handelt, dass es denen offenbart. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Gott erzählt uns, was er vorhat. Und wir haben ein ganzes Buch, wo wir den Ratschluss Gottes kennenlernen können, das ist die Bibel. Es ist jedem zugänglich und niemand muss überrascht sein, wenn etwas passieren wird. Niemand muss überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt. Es liegt offenbar vor der ganzen Welt. Gott hat es vorangekündigt. Wir können nur dann, wenn es passiert, sagen, schaut, jetzt ist es passiert. Jetzt ist er da. Niemand hat eigentlich Grund, überrascht zu sein. Gott tut in seinem Heilshandeln uns nicht im Ungewissen lassen, sondern er tut uns mit einbeziehen in seine Gedanken. Das ist ein grosses Vorrecht. Ich weiss nicht, wo es so einen Gott gibt, wo Menschen einbezieht in seine Gedanken. Wo sie mit ihnen nimmt in das, was ihn beschäftigt. Und das verstehen lässt. So sagt auch Jesus, der Jünger, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich tue euch einweihen, ich tue euch erklären, dass wenn es dem passiert, dass ihr es denn glaubt. Und so hat Gott schon 700 Jahre, bevor Maria schwanger wurde, schon 700 Jahre vorher gesagt, wie das geht. Und jetzt sagt er Josef, schau, ich habe es schon lange gesagt und das ist jetzt das, was passiert. Deine Maria ist jetzt in Erwartung für den Erlöser. Zu dieser Botschaft lässt sich der Josef überzeugen. Er nimmt Maria zu sich, also er tut das Hochzeitsfest einleiten. Und dann wird noch so angefügt, dass jedes Missverständnis beseitigt wird und klar bleibt, dass was da gezeugt wurde, ist nicht von einem Menschen gezeugt ist, sondern von Gott. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, den er Jesus nannte. Im Grundtext heißt das nicht berühren, er wohnte ihr nicht bei. Das ist immer das Wort vorbeiwohnen. Das hat er, oder er kannte sie nicht. Das ist genau typisch das Wort, das genau das umschreibt. Und das hat er nicht gemacht. Dass ja niemand auf die Idee kommt, dass da doch irgendwie etwas von Menschen dann noch gebastelt wird. Sondern das hat Gott gehandelt. Gott ist der, der handelt in dem Geschehen. Gott ist der, der seinen Sohn in die Welt bringt. Wenn Gott redet, so sind wir aufgerufen, entsprechend zu handeln. Selbst wenn unser Ruf in Gefahr steht. Und selbst wenn unser Ruf auch unter Gläubigen in Gefahr steht. Denn unser Ruf steht nicht nur immer von Ungläubigen in Gefahr, sondern auch von Gläubigen wird in Gefahr gebracht. Aber selbst dann, wenn Gott handelt und eingreift, dann muss man handeln, egal was rundherum geredet wird. Wenn nicht Sünde im Spiel ist. Ich muss immer unterscheiden. Gott tut mich nie zu einer Sünde überreden. Aber nehmen wir mal an, der Josef hat unter Umständen und Maria unter Umständen mit dieser Wirklichkeit müssen leben, dass er jetzt will sagen, die haben gar nicht können warten, bis sie geheiratet waren. Da hat sie ja müssen heimnehmen. Der ist gar nicht so fromm, wie er immer tut. Maria. Wäre durchaus möglich. Gott ist transparent in seinem Handeln. Ein dramatischer Auftakt ist das zur Geburt vom Retter. Der Josef muss zuerst Tiefen durchschreiten. Ich kann mir vorstellen, der Mann, der ist zusammengebrochen innerlich. Dem ist die Welt kaputt gegangen in dem Moment, wo er das gehört hat. Aber Gott hat das gesehen und er hat Josef wieder aufgegriffen und hat ihm gesagt, schau Josef, was jetzt da passiert, das kommt von mir. Ich habe das gemacht und du kannst deine Maria zu dir nehmen. Die Geburt von Jesus trägt eben die Handschrift vom Schöpfer. Gott handelt in dieser besonderen Weise, weil das Kind, das da auf die Welt kommt, ein ganz besonderes Kind ist. Nämlich der Retter der Menschen oder noch anders gesagt, Gott selber. Warum sollte Gott der Schöpfer für sein Erscheinen nicht einen ganz besonderen Weg wählen? Warum sollte er nicht ganz außerordentlich in die Welt hineinkommen? Selbstverständlich kommt er außerordentlich in die Welt. Denn er ist Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Unser Denken ist zu gering, um alles immer richtig zu erfassen. Aber es ist nicht nur das wahr, was ich denken kann und was in meinen Kopf hineingeht. Gottes Gedanken stehen immer wieder über unseren Gedanken. So heißt es in Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, als die Erde so sind, auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So können wir uns freuen, dass wir so einen grossen Gott haben, wo in dieser Weise handeln kann, wo selbst bei der Geburt vom Retter seine unverkennbare Handschrift zeigt. Und wir können dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der in seinem Handeln transparent ist. Dass wir heute können sagen und heute können glauben, dass Jesus durch eine Jungfrau auf die Welt gekommen ist. Wissen Sie, warum dass wir das heute auch mit dieser Bestimmtheit können glauben wie Josef? Weil wir auch das Buch Jesaja haben. Und wir können sagen, 700 Jahre vorher ist das gesagt worden und da ist es passiert. Und so hilft uns Gott, dass wir sein Handeln können nachvollziehen. Er macht es transparent. Er tut es uns erklären. Aber eben, meistens im Handeln selber drin, verlieren wir den Überblick. Aber dann gibt uns Gott Gnade, er greift uns auf und schenkt, dass wir das, was er am Tun ist, verstehen. Ihm gehört alle Ehre, ihm sollen wir für sein gnädiges Handeln auch dankbar sein. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, dass du so mächtig in die Welt eingegriffen hast. Und nur schon darüber können wir eine Predigt haben, dass du Maria und Josef ausgewählt hast. Menschen, die nicht im Rampenlicht der Welt gestanden sind, nicht einmal im Rampenlicht ihrer Gesellschaft. Menschen, die nicht reich gewesen sind. Einfach einfache Leute hast du rausgenommen, um deinen Sohn in die Welt zu geben, und du hast sie gewürdigt. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der in seinem Handeln transparent ist, der uns nicht einfach wie Spielball herumdirigiert, sondern der uns immer wieder einbezieht und verstehen lässt. So bitten wir dich auch, dass du uns hilfst in unserem Leben, in all dem, was uns immer wieder begegnet, auch an Unverständlichem, immer wieder den Überblick schenkst, dass wir verstehen, was du vorhast. Und dass wir dir auch in rechter Weise ergeben sein können. Amen.